Eine scheinbar überproportional große Bevölkerungsgruppe, die unseren Podcast hier hört, heißt Zimmi, habe ich schon vor Ewigkeiten festgestellt. Und ich weiß nicht, ob es immer der Spitzname ist, ob es manchmal der echte Name ist, ob es der Vorname ist oder hier und da auch die Abkürzung des Nachnamens. Aber bei Social Media, bei irgendwelchen Patronen, bei E-Mails, die ankommen, dieser Name Zimmi taucht immer wieder auf und ich weiß, dass es verschiedene Personen sind, die sich untereinander auch nicht kennen. Aber wir haben einen Zimmi, der vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer nicht nur bekannt sein dürfte, weil er oft schon im Podcast erwähnt wurde, sondern auch, weil er bei YouTube mit einem höchst sympathischen Kanal unterwegs ist, in den ich auch immer wieder gerne reingucke. Zimmi von Zimmi Movies and More. Ich heiße dich herzlich willkommen.
Ja, hallo. Und ja, schön, dass ich hier sein darf.
Wir müssen ja eigentlich hier mit dem Wichtigsten anfangen. Du kommst aus Tangermünde. Wohnst du da auch immer noch?
Natürlich.
Das ist natürlich nicht nur uns ein Begriff wegen der Tangermünder Nährstange, die du uns ja mal zugeschickt hast. Wie bist du auf diese Idee damals gekommen? Bist du selber ein regelmäßiger Konsument dieses fragwürdigen Soldatennahrungsriegels?
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, hat die auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gegessen. Aber ist halt immer so Leute, die von außerhalb kommen, das erste ist immer ja, eine Nährstange irgendwie. Das ist so Tangermünde, Nährstange oder der Stadtbrand. Genau, wer mich besuchen kommt, der muss mit mir meistens mal so einen Stadtbrand trinken. Und ist auch mal sehr, sehr interessant.
Dann frage ich mich, was ist denn deine Logik, was du Gästen anbietest? Also vor allem, ich von außerhalb hätte das jetzt auch nicht gewusst. Also bei Tangermünde hätte ich jetzt erstmal nicht an Nährstange gedacht. Du hast es gerade so gesagt, als wäre es so ein feststehender Ausdruck, wie so eine Redensart. Tangermünde, Nährstange. Dann suchst du dir das aus, das Obskurste, das so am fragwürdigsten schmeckt und so eine ganz merkwürdige Konsistenz hat. Aber auf der anderen Seite, was den Gast auf jeden Fall gut nähren wird, weil es halt wirklich eine Art Trockenmehlmischung an puren Nährstoffen für den Krieg, wenn man nichts anderes zu essen hat.
Ich hoffe immer, dass die dann nicht wiederkommen, verstehst du?
Ja.
Nein. beim Stadtbrand ist es ja auch so, der wird mit Brot serviert. Ja? Mehr will ich jetzt nicht verraten an dieser Stelle.
Ach so, okay, verstehe. Also so ein Brotschnaps oder wie?
Nee, der heißt ja Stadtbrand.
Ah,
und darum
okay.
Das Brot.
Okay.
Ist mal sehr überrascht, wenn die Leute ja nicht wissen, was los ist und dann den trinken. Ich habe glaube ich auch mal ein paar Videos gemacht, wenn Leute mich besuchen, ich filme die dann dabei.
Also so wie die Leute, die immer diesen Stinkefisch da aus Norwegen aufmachen. Diesen, wie heißt der
nochmal? Ja, kenne ich auch.
Den hatten wir auch mal hier und fast aufgemacht, weil wir nicht wussten, was
Stimmt.
drin ist, genau.
Ja, der ist Skulls, auch nicht ohne.
Soulskaren oder so heißt der.
Soulstreaming
oder so. Ja, Soulstreaming, genau.
Ja.
Aber ganz so schlimm ist es nicht. Also die Tangermünde Nährstange, die stinkt auf jeden Fall nicht. Das kann ich schon mal bezeugen.
Und also eigentlich mag die jeder.
Ach, die mag jeder?
Ja, also es ist ja nicht so. Also die meisten Leute, denen ich die mitbringe oder schicke, die mögen die.
Also auch so richtig so, ich brauche mehr davon, wo gibt's die oder so?
Genau.
Das ist ja unglaublich. Wir hatten die ja mal im Podcast.
Du bist einer der wenigen.
Ja, also der Alex Vogt ja auch damals, als wir den Podcast gegessen haben. Ist da vielleicht beim Transport was schiefgelaufen? Ist sie irgendwie falsch temperatiert worden bei der Lieferung oder so?
Ach, eigentlich kannst du die immer essen, wie.
Aber Tangermünde ist natürlich auch für was anderes bekannt. Nicht nur für die Nährstange, sondern auch, und nicht nur für Zimmi, sondern auch für Laura Müller.
Ja, ganz genau. Oh Gott.
Ab wann hast du realisiert, dass die Frau inzwischen von Wendler, die ja mit ihm gerade in den USA weilt, dass die aus Tangermünde kommt? Du musst die doch mal mindestens einmal getroffen haben. Also wie groß ist Tangermünde?
Ja, Tangermünde hat, was haben wir, so 10.000 Einwohner?
Ja, so groß wie das Auenland ungefähr. Also.
Wir sind übrigens die schönste Kleinstadt Deutschlands.
Ja, laut eurem Imagefilm.
Nein, der wurden wir irgendwo gewählt.
Ach so. Ja, darauf basiert wahrscheinlich der Film. Ich hatte nämlich mal bei YouTube so einen Imagefilm gefunden von der Stadt Tangermünde.
Okay.
Und der war schon hart. Also der war schon ambitioniert gemacht, aber auf eine gewisse Art auch ein bisschen, dass man nicht aus dem Schmunzeln rauskam. Mit so einem, auch so einem Gedicht über Tangermünde und so ganz vielen Drohnenflügen über die Idylle. Ach so. Sah schon auf jeden Fall einladend aus, kann ich bestätigen.
Ja, natürlich, hallo. Wie gesagt, der Wendler war ja auch ab und zu mal in Tangermünde.
Den hast du aber gesehen.
Nee. Wenn er mal hier war, dann habe ich bloß auf irgendwelche Social-Media-Seiten hier, gibt es ja denn von Tangermünde, gibt es ja alles.
Ja.
Da ich dann bloß immer die Bilder dann gesehen, dass er hier irgendwie beim Bäcker war oder was weiß ich. Dann hieß es ja mal Hochzeit in Tangermünde, war ja auch irgendwie mal im Gespräch, was ich so mitbekommen habe, aber naja.
Es wäre natürlich ein geiler Markenbotschafter für die Tangermünde Nährstange gewesen. Stell dir erst mal vor.
Oh Gott.
Nee, aber die wichtigeren Dinge ist natürlich Zimi und dein Kanal. Und du hast ein Hobby, das ich immer fasziniert in deinem Kanal mitverfolge, weil das ja auch eigentlich, soweit ich weiß, der Kern des Ganzen erstmal immer war und ist. Du sammelst Steelbooks von Filmen. Das ist ja was, wo ich schon früher, als ich selber noch viele physische Filmmedien gekauft habe, damals schon oft so dachte, die Steelbook-Version war immer sowas, das war meistens teurer als die normale Disc in der normalen Packung, oft auch deutlich teurer.
Ja.
Und manchmal war das sowieso einfach nur die Special Edition, wo noch eine zusätzliche DVD oder so drin war. Und es gab halt, wenn du die zusätzlichen Bonusmaterialien wolltest, gab es früher oft nur die Steelbook-Version und oder halt die normale DVD, wo nur der Film und Trailer drauf war, also ganz am Anfang. Und genau, später ist es ja dann immer krasser geworden, dass es dann von einem Film sogar mehrere verschiedene Steelbooks gab und so und trotzdem noch andere Versionen und so Geschichten. Aber dennoch habe ich früher schon immer gedacht, bei diesen Steelbooks finde ich persönlich, da ist auch nur jedes fünfte irgendwie wirklich cool. Also die meisten aus meiner Erinnerung, als ich mich da noch mehr mit beschäftigt habe, die wirkten so sehr Dienst nach Vorschrift, so irgendwas hingeklatscht oder auch oft vom Motiv her eigentlich schlechter als das normale, nur es war halt so eine Metallverpackung. Wie ist da heute der Stand der Dinge und wie viele von den Steelbooks, die du kaufst, wenn du die sammelst, findest du da aber auch wirklich geil oder dass sie das Geld wert sind?
Wie gesagt, das ist heutzutage in Deutschland gerade sind die Steelbooks ja, wie gesagt, wie du schon sagst, vom Design her, kannst du das eigentlich vergessen. Die werden immer teurer. Macht einfach, man muss schon sagen, keinen Spaß mehr so zu sammeln. Weil ja, die Dinger sind hässlich vom Design her, nicht mehr schön. Du hast die Preise steigen in die Höhe. Also wurde, sagen wir mal, vor 3 Jahren vielleicht noch für Steelbooks oder für 2 Jahren so 20 Euro, das war ja so die Emery, 15 Euro im Durchschnitt und so ein Steelbook kannst du sagen 5 Euro mehr. Jetzt bist du ja hier schon, wie gesagt, Tenet, bestes Beispiel, 45 Euro. Ja, ist so ein Witz, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, klar, die müssen irgendwie auch vielleicht auffangen, dass der Kino-Release ein bisschen schmal ausgefallen ist wegen Corona, aber es ist ja keine Entschuldigung eigentlich. Wenn du schon sagst, die Entwicklung ging auch vorher schon eher so in diese Richtung.
Aber nur in Deutschland, wenn man sich so mal europäischer Ausland anguckt, bei Tenet hast du ja, ich glaube bei uns 45 Euro jetzt die UHD-Version und im Ausland generell 10 Euro weniger, ringsherum um Deutschland, ja. Also in Deutschland, die Leute bezahlen halt diese Preise, das ist das Problem. Und ich habe da jetzt auch gesagt, Schluss, ich habe da auch keine Lust mehr zu, weil wie gesagt, die sehen ja auch, ja, vom Design her ist da ja auch Langeweile, sagen wir mal so. Mhm. Ja, ist ja nun kein Mehrwert, finde ich, für die Sammlung, für mich jedenfalls.
Was, also hast du ganz dann aufgehört mit diesem Steelbook sammeln und kaufen oder hast du einfach jetzt angefangen, im Ausland mehr zu kaufen?
Nee, hatte ich denn eine Zeit lang mal, dass ich doch im Ausland mehr geholt hast, jetzt auch, weil da manchmal Designs schicker waren oder hast du aus Asien da irgendwelche Editionen geholt, aber mittlerweile, ja, wie gesagt, im Alter, man verändert sich, sein Sammelverhalten und jetzt habe ich so festgestellt, bringt mir irgendwie nichts mehr, so ein Steelbook stellst du dir ins Regal und eigentlich, ja, bist ein Verpackungssammler, sagen wir mal so wie das.
Aber hat ja lange gedauert, bis du das realisiert hast.
Ja, da hast du recht, ja. Aber wie gesagt, ich habe ja jetzt nicht komplett aufgegeben, wenn da jetzt noch so ein absoluter Topfilm, einer meiner Lieblingsfilme, in einer coolen Edition erscheint, dann kann ich natürlich doch nicht widerstehen, ja.
Du hattest aber ja auch, wie gesagt, glaube ich, deinen Kanal auf diesem Steelbook-Sammeln ja anfangs mehr aufgebaut. Später kamen ja dann viele Facetten noch dazu. Das heißt, es gab ja schon auch viele andere Leute, mit denen du diese Steelbook-Sammelleidenschaft verbunden hast, die sich das immer angeguckt haben, die deine Reviews. Du hast ja auch die Verpackung quasi reviewed, die das interessant fanden und die deinen Kanal dann abonniert haben. Hast du das Gefühl, dass auch unter diesen Sammlern diese Meinung, die du jetzt hast, sich durchgesetzt hat und da viele das Hobby dann aufgegeben haben oder da gar nicht mehr so begeistert sind?
Ja, ich merke auch so in letzter Zeit, dass da auch so ein Umdenken stattfindet. Ja? Also sind noch mehrere, die da mit diesen Preisen nicht einverstanden sind und die da auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, ja auch so der Meinung, wie ich bin. Ja? Also am Ende ist ja das Wichtigste eigentlich immer noch der Film. Da sind wir uns ja alle einig. Und ja, die, wie gesagt, diese Preispolitiken hier mitmachen, diese ja, hässlichen Steelbooks, sage ich jetzt mal, auch nicht mehr haben wollen. Und wie gesagt, es gibt natürlich immer noch die alles kaufen ohne Ende. Ich bin auch in ein paar WhatsApp-Gruppen, wo ohne Ende da, also da geben ja Leute 1.000 Euro im Monat aus für irgendwelche Filmeditionen. Und ja, die gibt es ja auch noch. Ja. Also und Streaming wird ja auch immer mehr, sage ich jetzt mal.
Man wundert sich eigentlich, weil bei den Videospielen machen sie es ja schon eigentlich inzwischen, dass die nicht einfach Steelbooks verkaufen, wo so ein Code zum Streamen drin ist, einfach nur ohne eine Disc. Oder dass du als Netflix oder Amazon Prime oder sonst was Kunde, wenn du nochmal einen Aufpreis zahlst, auch regelmäßig noch so leere Steelbook-Hüllen zugeschickt bekommst.
Ja, im Ende, ja, die meisten ist ja, glaube ich, egal. Die brauchen wirklich bloß die Verpackung, also, ja. Wenn wir ganz ehrlich sind. Also ist, ja, so mit unterhält mit anderen, manche, die holen sich ja Steelbooks aus irgendwelchen Ländern, ja, Asien, da ist ja meist, ja, okay, englische Tonspur hast du ja meist immer mit drauf, aber es gibt ja auch noch viele in meiner Community, die halt auch nur deutsche Filme gucken, also in Deutsch. Und da bist du ja in dem Ausland, hast du ja schon mal Pech, ja.
Ja, also das hat mich trotzdem immer verblüfft. Also schon zu dem Zeitpunkt, als ich deinen Kanal entdeckt hatte, das ist auch schon einige Jahre jetzt her, habe ich mir schon so gedacht, Steelbooks sammeln, das ist schon irgendwie, ist schon hardcore als Hobby und auch teuer. Hat mich aber immer fasziniert, dass du das auch trotzdem doch so lange so intensiv gemacht hast.
Was ich nie verstanden habe, sind diese UVP-Sammler. Die sind ja noch krasser.
Also.
Also die Steelbooks dann, weiß ich, manchmal mehrfach holen. Eins packen sie aus, eins behalten sie in der Originalverpackung oder diese asiatischen Fullslips, wo immer noch dieser Pappschuber drum ist und noch ein Booklet und weiß ich, was da alles bei hast. Und die dir nicht auspacken. Also die kann ich ja nun ja nicht verstehen. Also, ja. Ja, aber so ist das.
Neben aber vielen anderen Sachen hast du dich zuletzt auch immer öfter dem Thema Smart Home gewidmet. Also hast du auch viele Produkte ausprobiert, Überwachungskameras zum Beispiel, und hältst einen da ja auch in deinem Channel up to date, was deine Vernetzungsambitionen zu Hause angeht. Wie smart ist da ziemlich zu Hause inzwischen?
Ja, das ist ja, wie gesagt, wenn man das Geld nicht mehr für Steelbooks ausgibt, braucht man ja was anderes, ja. Das Geld muss ja weg. Und ja, Smart Home ist ja jetzt, ich sag mal, mit Apple HomeKit ist ja da so mein Ding, weil ich ja eh alles von Apple habe. Und das gibt es ja auch schon seit, glaube ich, 5 Jahre auch schon, diese HomeKit. Und ist, glaube ich, so erst die letzten 2 Jahre so richtig in Schwung gekommen, wo du jetzt da enorm viele Produkte hast, wo du jetzt eigentlich schon fast ja keinen Überblick mehr hast. Und ja, das ist halt was ein, ich sag mal, das benutzt man halt täglich. Ja, also nicht wie so ein Steelbook. Und ja, es gibt halt coole Sachen halt. Angefangen, die einfachsten Produkte sind halt immer die ganze Lichtsteuerung, ja. Was du dann auch 10 dir erstellen kannst, ist ja nicht, viele denken ja immer, du Smart Home ist ein Lichtschalter, zum Lichtschalter kann ich noch selber gehen, habe ich schon öfter gehört, aber du kannst ja da mehrere Lampen gleichzeitig mitschalten irgendwie, du kannst ja so eine Nachtszenerie erstellen oder eine Fernsehguckszenerie, wie sie, wo das Licht nicht ganz so hell ist, also du hast ja viele Möglichkeiten, wie gesagt, auch Thermostate für die Heizung, wenn Fenster offen sind, dass dann die Heizung ausgeht. Ja, so eine Möglichkeiten oder halt auch die Alarmüberwachung, ja.
Was mir da manchmal fehlt, ist, obwohl man ja dieses HomeKit zum Beispiel bei Apple oder andere Apps oder Zentralen hat, die verschiedenste Smart-Home-Geräte auch manchmal von verschiedenen Herstellern quasi in einer Zentrale vereinen, dass sie dennoch selten sich so kombinieren lassen, wie ich mir das wünschen würde. Also ich kann zum Beispiel meinen Türkontakt und irgendwelche anderen Überwachungskameras oder so in Apple HomeKit registrieren und von da steuern und im Auge haben und Notifications bekommen. Aber ich kann jetzt nicht alle Varianten, die ich gern machen würde, machen, um die miteinander arbeiten zu lassen. Dass man dann halt irgendwie so sagt, wenn der Türkontakt sagt, die Tür ist auf, dann soll automatisch die Überwachungskamera sofort eine Aufzeichnung starten oder so Geschichten. Da wundere ich mich, dass da nicht mehr möglich ist, wenn man sie schon alle so in einer Zentrale hat.
Wo sie noch hinterherhinken bei Apple jetzt gerade, diese HomeKit-Sache, ist halt diese Sicherheitsüberwachung. Da, ihr habt ja recht, da gibt es noch viele Sachen, die nicht so miteinander funktionieren. Aber da sind sie ja irgendwie dran. Also ich denke mal, das wird demnächst... ja, sie sind ja dabei, das alles so ein bisschen zu vereinfachen. Zum Beispiel war ja immer noch das Problem, wenn du halt mehrere Hersteller hattest, brauchtest du immer auch noch die App von jedem Hersteller, um dein Gerät updaten zu können. Und da haben sie jetzt mit dem letzten Update, ist es ja möglich, dass du wirklich nur noch diese HomeKit-App brauchst, weil du da auch Updates dann auch für andere Geräte machen kannst. Aber da müssen jetzt erstmal die Hersteller nachziehen. Also sie sind da dran, sagen wir mal so.
Ja, was mir noch gerade fehlt ist, also vorher war es egal, weil ich habe hauptsächlich bei Smart Home Philips Hue Lampen benutzt und bei der Hue App kannst du ja auch von anderen Herstellern die kompatiblen Lampen, aber bei mir sind halt alle bisher kompatibel gewesen und Smart Steckdosen auch von anderen Herstellern auch integrieren. Da habe ich halt auch jetzt viel schon so reingemischt. HomeKit habe ich jetzt erst angefangen richtig zu nutzen, weil ich den Türkontakt unter anderem neben so ein paar anderen Sachen mir geholt hatte, der gar keine eigene Schaltzentrale hat, sondern nur mit HomeKit verbunden wird. Was ich schon mal so ganz cool fand erstmal. Aber jetzt brauche ich trotzdem irgendeine HomeKit-Zentrale, also entweder ein HomePod oder ein Apple TV. Neues iPad ginge auch. Mein iPad 3 hat leider da nicht die Funktion für, aber das will ich mir jetzt nicht extra dafür kaufen. Weil die Sache ist, der Türkontakt zum Beispiel funktioniert jetzt gerade, aber halt nur, wenn ich zu Hause bin. Und unterwegs schickt er mir dann keine Notifications mehr, weil er müsste dann mit irgendeiner Zentraleinheit verbunden sein, wenn mein Telefon außer Reichweite ist. Da habe ich halt eigentlich gehofft, weil ich das auch nirgendwo in den Beschreibungstexten gefunden habe, als ich vorher nachgeguckt habe, dass es das irgendwie übers WLAN einfach geht. Dass dadurch, dass mein WLAN weiter an ist und das Gerät quasi mit dem WLAN verbunden ist, dass er dann irgendwie da bemerkt wird oder so. Aber keine Ahnung.
Nee,
du brauchst ja am Ende immer noch ein Gerät, was quasi dann vom WLAN aus über Funk an mein Telefon was schickt. Und das fehlt dann natürlich in der Kette.
Ja, du brauchst, hast du etwa jetzt kein Apple TV und kein HomePod?
Naja, ich habe immer nur ein Apple TV zweite Generation lange gehabt und das habe ich dann ausrangiert, weil mein Fernseher die ganzen Apps schon drin hat und ich plötzlich kein Apple TV mehr brauchte. Und ich habe ja auch noch eine Xbox angeschlossen, wo auch nochmal alle Apps drauf sind. Für irgendwelches was zu gucken, brauchte ich es halt nicht mehr. Und mein, muss ich auch noch sagen, mein stationärer Mac-Desktop-Rechner und mein MacBook sind auch alle in meinem Wohnzimmer in der Regel auch verbunden mit meinem Fernseher. Und ein HomePod, also ich wollte bisher nie so einen Smart-Lautsprecher haben. Da habe ich immer noch...
Okay.
Aber ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass ich mir einen Apple HomePod hole, wahrscheinlich ein HomePod Mini, weil ich ja sowieso ein iPhone und mit Siri und meine Apple Watch benutze. Das heißt, bei Apple vertraue ich noch so ein bisschen am ehesten den Datenschutzsachen und dem Umgang damit im Vergleich zu Amazon und Google. Aber dann habe ich wenigstens mir was ins Haus geholt von diesen ganzen Überwachungssachen, was eh schon hier ist. Und ich stelle nicht noch ein zweites oder drittes daneben und lasse mich dann von drei Leuten abhören.
Ja, kenne ich. Ich vertraue da auch mehr so Apple noch so ein bisschen. Und was du sagtest mit dem WLAN, wo rausschicken, das funktioniert ja nicht, weil ja diese Internetanbieter ja diese IP-Adressen irgendwie alle sind oder irgendwie irgendwas nicht funktioniert. Und darum kannst du ja nicht mehr von außen normal auf deinen WLAN-Router zugreifen und darum funktioniert das irgendwie nicht. Oder du bezahlst extra dafür.
Ja, ja.
Ja, das ist ja irgendwie so.
Stimmt, stimmt. Okay,
da
also.
Brauchst du halt.
Ja, also über das Mobilfunknetz vor allem. Weil genau. Du kannst es ja, glaube ich, einrichten, von einem externen Computer natürlich auf deinen WLAN-Router zuzugreifen, wenn er mit dem Internet verbunden ist, über die Internetleitung. Das musst du aber extra auch vorher, glaube ich, freischalten dann in dem Gerät. Diese Fernverbindung, ja, genau, die geht zum Beispiel mit meinem Smartphone und Philips Hue. Aber da habe ich ja eine Philips Hue-Zentrale, so ein Hub, dieses Gerät. Mhm. Und da kannst du halt auch diese Fernverbindung dann aktivieren. Ja, aber irgendwie sowas muss man da halt haben, damit das möglich ist für das jeweilige Gerät. Aber dann ist halt wieder ein Vorteil, wenn ich dann einmal so ein Apple HomePod Mini habe oder halt irgendeine andere kompatible Sache, aber bei mir wäre das wahrscheinlich dann das, dann würden wirklich alle Geräte von allen Herstellern, die Apple Home zertifiziert sind, dann auch sofort dann damit funktionieren. Und ich müsste mir da nicht noch Gedanken machen, noch 10 Zentraleinheiten dahin zu stellen, weil das hat mich immer früher genervt. Jeder Anbieter, der im Grunde fast identische Geräte hat, die ich gerne mischen würde, weil bei dem einen ist das eine besser, bei dem anderen das andere, bei dem anderen teurer, bei dem anderen brauche ich eine Funktion nicht, da will ich den Aufpreis nicht bezahlen. Da musst du dir dafür jeden Hersteller wieder so einen Klotz hinstellen, der auch noch so einen eigenen großen Netzteil, Stromanschluss verbraucht und so Geschichten.
Ich habe ja diese Netatmo Alarm, hier Kamerasystem für draußen. Da hätte ich gerne, man kann aber nicht auf diese Sirene zugreifen. Das ist wieder dieses Problem, was du vorhin schon angesprochen hast, mit diesen, wie kompatibel mit allen anderen. Man kann halt, ich kann jetzt nicht sagen, wenn jetzt ein Fenstersensor hier anschlägt, dass dann draußen die Sirene angeht. Das funktioniert nicht. Also das ist halt, da habe ich gedacht, Mensch, holst du dir hier von Netatmo, die haben auch eine Sirene, holst du dir die? Ja, dann holst du dir die. Und dann funktioniert die nur mit einer Innenkamera von Netatmo. Ja, und du musst auch eine Kamera pro Raum haben. Also du kannst ja nicht sagen, ich habe jetzt in 3 Räumen Kameras. Dann brauchst du aber auch 3 Sirenen. Also total, also das kann ich nicht verstehen. Das war einfach nur Schrott. Und es stand halt auch nicht beim Kaufen dabei, dass die nur mit dieser einen Kamera funktionieren. Dann hast du bestellt, packst aus und denkst, was ist denn das?
Das ist auch so ein bisschen gegensätzlich zum Smart Home Gedanken letztendlich, weil ich will ja dieses eine zu Hause haben und nicht diese Tausend, diese Fraktur, dass es alles zersplittert ist irgendwie.
Ja, ich denke mal, es ist noch, also für den Otto-Normalbenutzer ist es einfach noch ziemlich viel Bastel. Ist einfach so, also man muss sich da schon doll mit beschäftigen, damit es so alt funktioniert und ja, dieser Philips ist da schon sehr einfach mit seinem System, auch die Eve-Sachen, die sind ja auch von Anfang an mit dabei, die funktionieren auch ziemlich gut, auch mit der App, aber wenn man da so Automation erstellen will, da ist dann schon doch viel mit probieren, ja.
Da wird sich auch noch mehr tun müssen, was die Art der Geräte angeht, weil jedes Mal, wenn ich in die Smart-Home-Kategorie gucke, so bei Amazon und Co., ist da inzwischen so ein bisschen immer so eine leichte Enttäuschung, weil ich würde halt gerne mehr smarte Sachen integrieren, aber letztendlich ist da seit Jahren auch nur dasselbe Zeug. Also wie schon gesagt, Überwachungskamera, Thermostat, Lampen und dann noch diese üblichen Lufttemperaturmesser und Wetterstation. Ich habe das Gefühl, 70% von Smart Home ist immer eine lustige Wetterstation, die ich mir zusammenbauen kann aus 10 Bestandteilen. Die gab es auch schon vor Smart Home. Das war auch immer so ein nettes Geburtstagsgeschenk für den Vater, irgendwie zum 65. Geburtstag oder so, was er sich dann in den Garten stellen kann und dann immer mal gucken kann, wie viel Wind weht heute denn durch die Blätter. Aber wünschte mir, dass halt einfach mal wieder was Interessantes, Neues irgendwie in diese Kategorie reinkommt.
Ja, da hast du auch recht. Das ist auch so, wie du schon sagst, das beschränkt sich eigentlich fast nur auf diese Sachen. Ja, da muss auch noch mehr passieren. Also, ja, einfach, da fehlen noch so ein paar coole Sachen irgendwie. Ich sag mal, so einen smarten Kühlschrank muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Naja.
Ich glaube, es wird ja in Zukunft auch so sein, dass eigentlich fast alles, was man sich kauft, in irgendeiner Form smart sein wird und zumindest sich irgendwie ins WLAN integrieren lässt. Und wenn du jetzt sagst, einen smarten Kühlschrank brauche ich nicht unbedingt, es wird einfach jeder Kühlschrank smart sein, so ganz als Normalität, ob man es jetzt braucht oder nicht. Aber das wird sich schon jeder gerne auf die Packung schreiben wollen. Und ja, dann hast du halt auch wenn du dein Smartphone aufmachst, bald erstmal so ein Launch-Screen, wo du so von jedem Gerät den Batteriestand, die, ob es gereinigt werden muss und all diese Sachen erstmal siehst. Du kannst gar nichts mehr erkennen, weil da so viele Daten auf dich dann zukommen.
Für Leute, die das interessiert, einfach mal immer gucken. Die gibt es auch oft im Angebot, die Sachen. Also, weil so sind die ja manchmal sehr, sehr teuer. Und ich hole die eigentlich auch nur, wenn die irgendwie im Angebot sind. Und da gibt es eigentlich immer wieder bei Amazon oder überall Angebote und dann zuschlagen.
Ja, das sind die Standardsachen. In jedem Sale sind die mit dabei und meistens auch bei genau. den ganz normalen Tagesangeboten hast du die ständig drin. Also besonders die Philips Hue Sachen. Ich glaube, ich habe mein ganzen Leben noch nie zum Vollpreis außerhalb von Sales Philips Hue gekauft. Da hat man echt immer noch, also auch bei den teureren Sachen, mindestens so 20, 30 Euro, dass man die günstiger kriegt.
Genau, genau.
Und halt auch manchmal direkt so Bundles mit mehreren. Oder wenn man noch nicht die Zentrale hat, dann ist die auch noch dabei oder so. Wobei da ist auch ein guter Tipp natürlich sowas wie eBay Kleinanzeigen. Besonders, weil viele Leute, um Geld zu sparen, Bundles kaufen, obwohl sie nicht alles davon brauchen. Und gerade diese Philips Hue Zentralsteuereinheit, die kriegst du halt super günstig, weil die einfach oft gratis bei irgendwelchen Sales dabei war und die Leute haben schon 3, 4 zu Hause rumstehen. Aber eigentlich die Leidenschaft des Zimis ist ja der Film, wie du auch schon gesagt hast. Gerade dann finde ich es halt irgendwie bemerkenswert, dass du in deinem Kanal so viele verschiedene Themen hast, wo du auch regelmäßig Sachen zubringst und auch so viele Formate. Du hast auch so Sachen in deinem Kanal wie, also ich sehe ja so bei beliebteste Videos 6 Videos über unterschiedliche Kaffeemaschinen. Und zwar auch vor allem 6. Oder nein, es sind eins ist ein Review und eins ist ein Review von Staubsaugerrobotern sich gerade, aber das andere ist von Kaffeemaschinen, wie man die entkalkt, Tutorials.
Ja, dazu, das ist ja, das war damals meine Anfänge. Das waren, da hatte ich ja ein bisschen mehr so, da war die Ausrichtung des Kanals mehr so auf Technik an sich.
Ja.
So Tutorials und Reviews von irgendwelchen Techniksachen.
Ja, du musst ja diese Maschinen dir angeschafft haben, nur um Entkalkungstutorials zu machen.
Nee. Das war damals, da hatte ich die Review alle mal durchprobiert. Sie hat mal eine Zeit, da hatte ich wirklich drei so eine Maschine, das stimmt. Aber ja, jetzt habe ich es aber zum Beispiel auch nicht mehr. Jetzt habe ich noch ein Vollautomat.
Ja, aber warum hast du damit aufgehört? Weil ich gucke hier so irgendwie so ein ultimative Wix-Box, alles vom Wixer, diese Filmreihe natürlich. Trotz des Titels sehe ich dann so, ist vor 3 Monaten erschienen, hat 878 Aufrufe, was halt immer noch 3 oder 4 Mal so viel ist wie die meisten Videos bei unserem letzten Videokanal von der letzten Website. Aber wenn ich halt dann gucke, DeLonghi Cities Nespresso Kapselmaschine Tutorial Nummer 2, hat 37.000 Aufrufe. Hier ein anderes Video, Philips Senseo Tutorial Entkalken, 61.000 Aufrufe. Eigene Musik als Klingelton einstellen beim iPhone, 93.000 Aufrufe. Bist du eigentlich geisteskrank? Warum hast du nicht diese Art von Videos weitergemacht? Nur?
Ja, eigentlich hast du recht. Ja, wenn man erfolgreich sein wollte, hätte ich eigentlich das weitermachen müssen. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich mache immer nur diese Videos. Ja, irgendwo hast du dann kein Interesse mehr dran an so einen Videos oder ja, ich mache die ja nicht, um eigentlich damit Geld zu verdienen, das ist mein Hobby und ich mache immer so Videos von diesem Standpunkt, was würde ich mir selber angucken.
Mhm.
Und ja, irgendwo war dann diese Technik-Ding mal für mich irgendwie ausgelutscht und dann waren halt die Filme wieder interessanter, aber ja, siehst du, das interessiert keinen.
Ja, das finde ich aber, das macht ja für mich den Sympathiefaktor des Kanals auch aus. Ich gucke bei dir halt auch immer wieder Videos, die eigentlich mich überhaupt nicht interessiert hätten, wenn ich sie jetzt bei jemand anders gesehen hätte. Und bei dir ist es aber dann so, weil ich weiß, dass du dieses Mindset dabei hast, weil ich weiß, dass das bei dir auch super ehrliche Videos sind und du die auch machen würdest, wenn du nur einen Zuschauer hättest. Und du hast ja trotzdem auch Zuschauer, du hast ja auch ein Stammpublikum und Leute, die sieht man auch in den Kommentaren, sehr treu dabei sind. Das ist halt auch so ein bisschen wie hier beim Podcast, der ja auch nicht der größte Podcast Deutschlands ist oder so, aber trotzdem halt da ein sehr engagiertes Stammpublikum hat. Da frage ich mich dann oft eher so, warum macht Zimi denn jetzt darüber ein Video? Ist doch eigentlich nicht so ein spannendes Thema. Aber jetzt interessiert mich mal, warum er das überhaupt gemacht hat. Und dann hast du deine sympathische, ehrliche Art, da was auf den Punkt zu bringen. Wie jetzt hier zum Beispiel das Thema, na endlich, Saturn, Mediamarkt abgemahnt. Ich habe das tatsächlich selber auch schon erlebt, aber mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht, weil als Kunde denkt man oft, wenn man irgendwie so scheiße behandelt wird, dass das halt so normal wäre oder dass das halt so rechtens wäre. Du hast ja da über das Thema gesprochen, dass quasi bei vielen Bestellungen du sofort auch dein Geld bezahlst, dass sofort quasi abgebucht wird, aber dennoch eigentlich noch gar kein Kaufvertrag laut Händler besteht und sie dann oft im Nachhinein dann doch es dir nicht schicken oder so. Ja, dass das schon gängige Praktik sozusagen ist, dass quasi du als Kunde sofort zur Kasse gebeten wirst, aber der Händler oft dann immer noch sagt, nee, doch nicht.
Wie gesagt, du schon sagst, durch meine Community habe ich da auch viel Feedback und höre da immer von vielen, dass die halt, wie gesagt, Sachen bestellen. Was ich noch viel schlimmer finde, ist ja auch, dass du nie eine Info kriegst. Ja? Der Release ist ran von dem Film, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und du kriegst ja nicht mal eine Info, dass es später kommt oder ob du es überhaupt kriegst, sondern es läuft einfach weiter und wenn du nicht selber nachfragst, dann kriegst du vielleicht mal in 2 Monaten den Film zugeschickt, wenn du Glück hast. Oder irgendwann dann in 2 Monaten eine Storno oder so. Und das ist ja auch eine richtige Frechheit. Also, ja, so wollte ich dann nochmal ansprechen. Ja, und wie gesagt, mit dem Bezahlen ist natürlich auch so ein Ding. Obwohl da ja, wenn man über Klarna Rechnung macht, wenn es geht, also bei manchmal bieten sie es ja nicht an bei manchen Sachen, weiß auch nicht wieso, kannst du ja dann trotzdem später bezahlen. Habe ich ja bei mir mit der PlayStation so gemacht. Da hat es noch funktioniert. Aber es ist halt, du wirst halt von den Großen verarscht eigentlich. Die nutzen jetzt sozusagen ihre Position aus, indem sie ja, dir Geld abknöpfen, dich nicht informieren und ja, was willst du machen, so ungefähr.
Ja, das fand ich das Gute in deinem Video, dass du auch klar gesagt hast, dass wir durch die Corona-Situation jetzt auch stärker natürlich abhängig geworden sind vom Online-Handel und da halt eben ein paar Big Player so dominieren. Wenn man da jetzt nicht schon früh bei solchen Sachen sich wehrt und da auch Grenzen aufzeigt, dann bürgert sich das halt auch einfach so ein, dass es halt nicht mehr angefochten werden kann, weil es halt so schon viel zu lange Status quo ist und viel zu lange schon akzeptiert wurde. Und die natürlich auch immer dreister werden. Wenn man denen keine Grenzen aufzeigt, wird es halt tendenziell ja immer schlimmer nur.
Da gibt es auch eine ganz krasse Geschichte, die ich auch sehr, sehr interessant fand. Habe ich jetzt auch letztens erst, das hat ans Licht gekommen. Es gibt ja für Filme so kleine Labels, die da halt ihre Mediabooks und weiß ich was alle draushauen. Und die sind ja immer stark limitiert. Das heißt, sie sind dann sehr schnell ausverkauft. Und dann landen die ja irgendwo bei eBay, ja, für natürlich mehr, ja, wird ja dann teurer. Und da hat letztes Mal auch ein Freund von mir, weil er unbedingt haben wollte, bei dem Label im Online-Shop gab es das nicht mehr, hat er die dann halt bei eBay gekauft für mehr Geld und das Ding wurde abgeschickt von diesem Label eigentlich, das es herstellt.
Ach so.
Und in ihrem Shop ist es ausverkauft, die verkaufen das sozusagen selber bei eBay für mehr Geld. Das ist natürlich dreist.
Was ist daraus geworden, als es dann publik wurde?
Also ich wüsste jetzt einige Videos, welche gemacht haben, aber naja, im Grunde. Problem ist halt, der Deutsche kauft es halt immer noch, ja. Das ist bei uns, ich weiß auch nicht, alle meckern immer, dass sie keine Geld haben, aber ja, wie gesagt, eigentlich haben wir es ja in der Hand. Ja, wir Konsumenten.
Ja, was macht Zimmer jetzt noch am Wochenende so privat? Außer du brauchst das ganze Wochenende Video, um Videos zu produzieren und Livestreams zu machen?
Nee, ich wollte noch ein Video drehen. Ich habe jetzt so eine Challenge, will ich jetzt starten. 30 Tage lang jeden Tag einen Film aus meiner Sammlung nehmen, den ich dann verkaufe. Also nicht nur einen Film, eigentlich, ich habe jetzt mal ausgerechnet, eigentlich sind die ganz schön viele, ich weiß ja nicht, ob ich das schaffe. Am ersten Tag ein Film, am zweiten Tag 2 Filme und dann am 30. 30 Filme. Ich habe jetzt aber mal ausgerechnet, wir sind jetzt 465 Filme, da habe ich gesagt, ach du Scheiße. Ja, man hat ja Filme in der Sammlung, wie gesagt, die hast du vor 10 Jahren gekauft, den Film, einmal geguckt und du weißt, du guckst ihn nie wieder.
Ja, sowieso, klar, natürlich.
Dann kann er ja weg.
Ja, ja.
Eigentlich. Ja, das, ja, sonst
ist ja, die Woche ja außer das Steelbook ist sehr geil, ne, dass du es wirklich dir ins Regal stellen willst, weil es geil aussieht.
Ja.
Ja. Und das ist ja, glaube ich, dann auch eine begrenzte Sache, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es cool sein kann, wenn man nur seine allerbesten Steelbooks so alle beisammenstehen hat oder sowas. Aber genau. Das wird da sehr, ja, eine sehr elitäre Auswahl am Ende sein, die übrig bleibt.
Ja, mal gucken. Mal gucken, wo die Reise hin. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Videospielsammlung, die ist ja schon verkauft. Ich hatte ja immer noch PlayStation 1, 2, 3 Spiele, Xbox-Spiele, GameCube, N64, Super Nintendo.
Und da hast du auch noch Abnehmer für gefunden, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass es gibt ja immer so diese 2, 3 Spiele, die für die Leute viel Geld zahlen würden. Mhm. Aber die meisten, wenn man gerade so viel gesammelt hat, die sind dann doch wertlos inzwischen.
Ja, bei mir, das ist mir auch bewusst geworden. Ich hatte die ganze Kram rumzustehen und du spielst doch kein altes PlayStation 1 Spiel mehr, oder?
Ja. Ja, ja, also genau, also da fällt mir echt nur super wenig ein, was da noch interessant sein könnte, weil klar, wenn jetzt einer ein riesen Metal Gear Solid Fan ist, aber er hat nie das Original Metal Gear Solid 1 für die PlayStation 1 gehabt, dann will er das vielleicht einfach auch aus Sammlergründen sich noch daneben stellen und dann ist dem das vielleicht was wert, weil er das nicht mehr überall in der guten, ohne Kratzer, im guten Zustand findet. Aber die meisten Sachen ist gerade so von irgendeiner Sportspiele-Serie, irgendwie so 2 Teile von 1996 und 97. Wer würde die spielen?
Ich habe die alle an einen Händler verkauft, sage ich jetzt mal. Der hat mir so ein Gesamtpaket, alles weg, weil das einzeln war mir klar. Aber wie noch mehr losgeworden, wie ich gedacht habe, also vom Preis her. Von daher war das okay. Obwohl ich sagen muss, dass ich die ganzen, wie soll ich sagen, wie du schon sagst, diese speziellen Spiele behalten habe, wie Metal Gear Solid 1 zum Beispiel.
Ja, und empfindest du es dann aber ab einem bestimmten Punkt, weil das ging mir auf jeden Fall so als eine Erleichterung, als wenn sich auch so im Kopf so dann, je mehr du los wirst, umso mehr auch so dieser Gedanke verfestigt, wie bekloppt es überhaupt war, so viel Zeug zu sammeln.
Wie gesagt, ich habe ja jetzt auch schon seit knapp 2 Jahren angefangen, so weniger auch zu kaufen schon mal. Zwar noch nicht zu verkaufen, aber schon viel weniger zu kaufen. Und man merkt ja dann auch, man hat ja dann Geld über mehr. Ja, und zum Beispiel vor, warte mal, noch Ende 2019 zum Beispiel, konnte ich mir deswegen meinen Trip hier nach New York, ja. Vorher hast du gesagt, hast du Geld ja nicht gehabt, was ja alles hier irgendwie in Sachen hier steckt, die du was irgendwo hinstellst. Oder jetzt zum Beispiel für dieses Jahr Sommer möchte ich zum Beispiel so ein Jacuzzi haben. Ja, im Garten schön, kommst von der Arbeit, nimmst du hier deinen, weiß ich, Radler oder so, setze ich denn zum Feierabend dahin. Davon habe ich doch viel mehr, als wenn ich irgendwelche Sachen mir ins Regal stelle.
Das klingt echt so, als wenn du so irgendwann den Gedanken gehabt hättest, Moment mal kurz, wenn ich nicht diese ganzen Sachen kaufen und sammeln würde, die ich mir ins Regal stelle, könnte ich wie ein Millionär leben. So, ja. Als nächstes erst kam so die Reise nach New York, dann kommt jetzt ein Jacuzzi und als nächstes kommt irgendwie so eine mehrstöckige Villa. Und du rechnest dann immer so aus, so 15 Millionen Euro. Also wenn ich diese Steelbox hier noch verkaufe, dann hätte ich das Geld.
Ja, die Sache ist ja die, ich bin ja gerade dabei, ein Haus zu kaufen, ja.
Ich hab's gewusst. Ja. Ja. Am Ende ist das so eigentlich so eine bizarre Version von Wertanlage, weil einerseits hast du durch den Verkauf plötzlich wieder so richtig viel Cash und du gibst natürlich auch weniger aus, weil du nicht mehr neue so viele nachkaufst. Ja. Aber auf der anderen Seite hat das doch alles im Gegensatz zum Originalpreis nur Wertverlust gehabt. Also war das ja, so eine Art Verlustanlage.
Ich habe ja manchmal, weil ich jetzt in letzter Zeit wirklich sehr viel schon verkauft habe, habe ich ja manchmal da gesessen, was kaufe ich mir denn jetzt? Ja, es gibt nichts. Ich denke schon mal hier wegen PlayStation 5 Spiele immer schon, kurz jetzt das neue Watch Dogs und dann, eigentlich ist das auch scheiße. Und dann sitzt du da, du weißt nicht, wohin mit dem Geld. Nein.
Ich bin jetzt wieder ehrlicher geworden mit mir, gerade bei den Spielen, dieser Gedanke immer, aber zocke ich es dann auch jetzt wirklich? Ja. Weil jetzt, ich hatte schon immer Bock auf das Remake von Resident Evil 2 und 3. Ah. Und der Robert Buch hatte da jetzt auch im letzten Level bei Patreon wieder von geschwärmt. Und ich habe gerade die ersten 3 Resident Evils, damals als die rauskamen, da für die PlayStation, habe ich noch richtig krass begeistert gespielt. Und das sind genau die Spiele wirklich, wo ich jetzt wieder mit dieser neuen Grafik so wirklich richtig von gepackt werden könnte. Aber die waren jetzt auch schon so 2-mal im Sale, so für 20 Euro oder für 30 Euro direkt beide zusammen und ein paar DLCs oder sowas. Und oder ich glaube, eins war sogar der zweite Teil schon mal für 10 zwischendurch mal drin. Und selbst da habe ich dann so gesessen, ich zock doch gerade jetzt aktuell zum Beispiel Cyberpunk und ein bisschen Assassin's Creed.
Ja.
Ich würde das jetzt nur downloaden und mir so vornehmen, so in einem Monat zu spielen, dann würde ich es trotzdem vielleicht in 2 Jahren erst spielen. Bis dahin ist es schon 4-5 Mal wieder im Sale gewesen. Das wird auch nicht, das wird nicht verschwinden, das wird immer im Sale sein. Bei jedem Sale wird es wieder dabei sein. Ich will es erst kaufen, wenn ich es dann sofort auch durchzocken würde und dann kostet es vielleicht nur noch ein 5er oder 8 Euro.
Erstmal mach es nicht. Ich habe mir natürlich dieselbe Gedanken wie du. Ja. Die Spiele lieb, damals 1 und 2 ohne Ende gespielt.
Okay.
Hab mir natürlich Teil 2 gleich zum Release geholt damals. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, kein Vollpreisspiel. Ich war so 40 Euro. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, es war schon ein bisschen günstiger zum Start, genau.
Und hab da, glaube ich, bis jetzt, wann kam raus? Vor 2 Jahren? 2,5 Jahren? Vielleicht 2 Stunden gespielt.
Okay, ja.
Und darum habe ich mir den 3. schon gar nicht mehr geholt.
Ja, und das kommt ja dieser Zeitfaktor, ne? Es kommen ja dennoch auch neue Sachen noch, für die man sich widmen will oder auch teilweise dann muss, wenn man dann im Podcast drüber reden will oder im Video. Und das, wobei bei den Filmen geht es ja jetzt wirklich in die Richtung, auch, also bei der letzten Filmkritik habe ich da mit Patrick jetzt auch nochmal drüber gesprochen. Durch die mangelnden interessanten Neuerscheinungen und den Wegfall der Kinos, guckst du jetzt mehr wieder alte Sachen oder so Filme von früher, die du, wo du schon weißt, dass du die geil findest, aber die du einfach trotzdem lange nicht mehr gesehen hast, aus Zeitgründen, wegen neuem Kram. Tendierst du jetzt wieder mehr dazu, alte Filme zu gucken?
Ja, also auf jeden Fall im letzten Jahr. Gerade auch, weil ja viele alte Filme jetzt nochmal restauriert wurden im letzten Jahr. Und hier auch als UHD oder in 4K erschienen sind, habe ich ja letztes Jahr wirklich sehr viele alte Filme, die du, ja, man hat die auch schon lange nicht mehr gesehen hier, wie Top Gun zum Beispiel kam in 4K nochmal raus. Ich weiß nicht, wenn ich den letztes Mal gesehen habe, den ersten oder den, ja, und dann holst du dir die alten, hier Leon der Profi mal wieder gesehen und letztens habe ich mal wieder geguckt hier, das 5. Element hatte ich ja schon ewig nicht mehr gesehen.
Mhm.
Ja, und da guckst du mal wieder so alten Filme.
Ja, wir haben uns jetzt mal so lose auch vorgenommen, Patrick und ich, dass wir uns jede Woche auf einen Film fest einigen für einen Podcast und vor allem halt völlig random, dass es nichts Neues sein muss, sondern es können auch einfach ältere Filme sein oder irgendwelche Lieblinge von uns, die wir einfach auch mal jetzt besprechen wollen. Aber auch um erstmal wieder so einen Rhythmus jetzt reinzukriegen, weil durch den Wegfall der Kino-Neustarts, früher war das halt so, die Filme kommen diese Woche ins Kino, dann wussten wir genau, worüber wir reden und haben das schon vorher auch so terminlich seit Wochen alles fixiert gehabt und die Pressevorführungen halt, so hatte man halt automatisch so einen vordiktierten Rhythmus so ein bisschen und hat dann alles andere so zwischendrin, just for fun, auch noch mal so nebenbei hier und da mal gemacht, so über einen älteren Film oder einen Bonus-Podcast. Aber jetzt ist es halt wirklich so, du hast nicht mehr diese festen Gucktermine oder sowas und muss da wirklich aufpassen dann, wenn man halt so ein Format macht, was auch eine gewisse Regelmäßigkeit braucht, dass man dann auch genug Gründe findet, was zu gucken und das nicht so vergisst oder schleifen lässt oder so, wenn nichts Interessantes mehr Neues dann da ist. So. Weil so einen alten Film zu gucken, man muss sich das ja dann wirklich vornehmen, ohne einen speziellen Grund dafür zu haben.
Ja, ich habe ja bei mir auch so ein Format, hier, diese 100-Movie-Bucketlist.
Ist es wegen diesem Poster?
Genau.
Weil das habe ich auch, das Poster.
Achso, und da bin ich eigentlich dabei, habe jetzt auch wieder ein paar Filme geguckt davon.
Ja.
Und dann wollte ich dir mal abarbeiten sozusagen. Und dann hast du ja eigentlich, ich glaube 80% sind doch wirklich gute Filme.
Ja, das ist ja so ein Poster, für die das nicht kennen, das war auch mal vor einer Weile super populär. Da kannten das jedenfalls viele oder haben sich viele gekauft. Wo Filme so zum Freirubbeln drauf sind. Also da steht der Titel und dann rubbelst du da so ein Motiv frei, was zu diesem Film halt passt und am Ende hast du das ganze Poster freigerubbelt, wenn du dir die Filme alle angeguckt hast.
Genau.
Und was bei mir aber tatsächlich so war, dass ich erstmal 80% freirubbeln konnte, weil ich die alle schon gesehen hatte, natürlich.
Ja, gesehen haben wir die meisten auch schon, aber ich mache ja dann einen Film, den du vor 10 Jahren gemacht hast, dann ein Review zu machen, ist ja auch ein bisschen blöd. Darum will man ja dann auch, manchmal ändert sich das ja auch in den Jahren, ja. Vielleicht findest du den jetzt nicht mehr so gut, den Film. Oder besser.
Ja, ja, total, auf jeden Fall, klar. Ja.
Kann ja. Man hat ja jetzt eine andere Sichtweise manchmal auf den Film.
Willst du uns vielleicht noch erklären, warum du ein Tomb Raider Review-Video von 2018 nochmal gere-uploadet hast in deinem YouTube-Kanal?
Ja, das kann ich ja nochmal kurz erzählen.
Ja, gerne.
Nee, wir hatten ja diesen Filmjunkies YouTube-Kanal mal, wo wir mehrere Leute zusammengeschlossen hatten und da Videos gemacht haben. Und ja, der ist ja nicht mehr aktuell, der ist ja tot, auch seit 2 Jahren. Aber ich hätte gerne meine Reviews, die ich mal gemacht habe, auf meinem Kanal. Darum ist das eigentlich so entstanden, dass ich da ab und zu mal jetzt diese Videos da nehme und bei mir nochmal. Ja, außerdem sind die, was mir aufgefallen ist, eigentlich doch immer sehr aktuell, weil diese Filme meist immer gerade bei Netflix erscheinen oder bei Amazon Prime. Das ist eigentlich der Grund.
Letztes Mal saßen wir am Potsdamer Platz auf einer Wiese und du hast mich gefilmt, ja, für so ein Interview, was wir natürlich auch nochmal auf die letzte Website einbetten können. Da habe ich natürlich immer noch die besten Erinnerungen dran, mit dir zusammen dann in der Pressevorführung The Beach Bum zu gucken.
Genau.
Den wir sehr gefeiert haben.
Film.
Genau. Ja, mal gucken, wann es wieder möglich sein wird, dass wir das Treffen nochmal wiederholen.
Ach, man kann ja da keine Prognosen stellen, aber na, wir hoffen einfach mal, ja, dass das alles bald wieder in normale Bahn geht.
Und bis dahin gibt es ja genügend Unterhaltung auch bei Zimi im YouTube-Kanal. Zimi, genau. Movies and More, ganz leicht zu finden. Ja, da findet ihr auch alle Links natürlich auf der letzten Website. Die letzte Punkt-Website, um euch den Zimi mal live und in Farbe zu geben. Also nicht live, aber nur wenn er einen Livestream macht, aber in Farbe gibt's ihn immer, jedenfalls.
Genau.